Ich denke, ich bin ja immer wieder irgendwie so gepolt, dass ich versuche irgendwie, wenn also eine Predigt in eine bestimmte Richtung geht, irgendein Bild dazu zu finden. Also ich tue mich leichter, wenn ich ein Bild habe. Ich denke, euch geht es ähnlich. Die Bibel zum Beispiel, und das weiß Gott ja auch, also gerade die Israeliten, also Juden, die denken auch in Bildern. Und deswegen werden auch in der Bibel ganz, ganz viele Bilder in unterschiedlichster Form gebraucht. Und warum habe ich diesen Schmetterling gewählt? Weil er im Grunde mal genau das, also sage ich jetzt mal nach meiner Überzeugung, fast perfekt auf den Punkt bringen, um das Thema, wo es heute geht. Die Herausforderung des neuen Lebens. So habe ich meine Predigt heute überschrieben. Und es handelt sich um den Abschnitt aus 2. Korinther 5, Vers 11. Am Anfang von Kapitel 5 gibt Paulus so ein Stück weit einen Einblick in sein Herz und sagt, ja, wir leben hier in dieser Welt, aber ich sage dir eins, wir am liebsten schon bei Jesus. Und er sagte, ja, am liebsten wäre ich ausheimisch, ich bin aber noch in einheimisch, also im Leib, in dieser Hülle. Ja, ich möchte aber am liebsten, ja, sage ich jetzt mal, überkleidet werden mit dem neuen Kleid, mit dem neuen Gewand, das Gott uns gibt. Aber nee, für mich ist die Zeit noch nicht da. Folgedessen, meine Zeit ist hier noch zu bleiben. Und dann fängt er damit an und sagt, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Da wir den Schrecken des Herrn kennen. Was hat es jetzt zu bedeuten? Schrecken des Herrn? Ja, das könnte jetzt sein, hat Gott ihn irgendwie erschreckt? Keine Ahnung, können sich ja alles Mögliche darunter vorstellen. Aber ich denke, dass da ein Stück weit zum Ausdruck kommt, ja, diese Ehrfurcht vor diesem Lebendigen, vor diesem Großen, vor diesem heiligen Gott, mit dem es wir einfach zu tun haben. Dieser Gott, der so unnahbar ist, dieser Gott, der so, ja, einfach distanziert ist, weil er mit Sünde nicht Gemeinschaft haben kann. Und einfach weiß, dass Gott, weil er die Sünde so sehr hasst, weiß auch, was für Konsequenzen das für jeden Einzelnen haben wird oder würde, wenn Gott jeden nach seiner Sünde bestrafen würde. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann kann einem das schon einen Schreck in die Glieder jagen. Dann kann einem das schon so richtig, ja, ich will es jetzt sagen, Angst machen, vielleicht, ja, aber das kann einem schon so richtig in Unruhe bringen. Und dann sagt er, weil wir nun den Schrecken des Herrn kennen, was macht er dann? So überreden wir Menschen, worüber? Inwiefern? Überreden Menschen, dass sie diesem lebendigen Gott nachfolgen, dass sie diesem lebendigen Gott ihr Herz schenken und ihm die Ehre geben durch ihr persönliches Leben. Und ich denke, genau das will Paulus deutlich machen. Er möchte, dass möglichst viele Menschen den Weg mit diesem lebendigen Gott gehen oder auf diesem lebendigen Gott zu, wenn die Zeit dieser Erde erfüllt ist. Und dann geht er weiter. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch in eurem Herzen offenbar zu sein. Ich habe mir da überlegt, was meint er jetzt damit? Eigentlich ist es ein ja, völlig anderer, neuer Gedanke. Aber was heißt jetzt offenbar? Offenbar, also wenn ich jetzt Also, wir können jetzt andere Sachen auch nehmen. Die Bibel zumache, dann ist sie geschlossen. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann ist das, was hier drin steht, offenbar. Das heißt, ich kann reinschauen, wie jetzt hier, 2. Korinther 5, Vers 11, ab Vers 11, und kann lesen, was da drin steht. In dem Moment offenbart sich mir dieses Wort, was hier drin steht. Das könnte ich jetzt mit einem Koffer machen. Wenn ich den Koffer dort hinten stehen sehe, dann kann ich denken, jetzt würde es mich schon mal interessieren, was in diesem Koffer drin ist. Gerade zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, an Flughäfen ist es ja so, dass Gepäck, keine Ahnung, Unmengen von Gepäck oft irgendwie zurückgelassen wird. Entweder weil sie es nicht ausgeliefert haben, weil sie nicht mehr wussten, wem der Koffer gehört. Und dann gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo die sagen, da haben die jetzt, was weiß ich, 80, 100, 200 oder keine Ahnung wie viel Koffer. Da weiß kein Mensch, was da drin ist. So, und dann versteigern die diese Koffer. So, es ist dann interessant. Jetzt habe ich mir so einen Koffer ersteigert, schaut vielleicht ganz gut aus, aber ich weiß nicht, was da drin ist. Das weiß ich erst dann, wenn ich den Koffer aufmache, dann offenbart sich mir der Inhalt dieses Koffers. Und ich denke, genau das Bild könnte man dafür verwenden, was Paulus hier meint. Dass er Gott gegenüber offenbar ist. Gott, er sieht in sein Leben hinein. Gott, es ist alles offen vor Gott. Er ist vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Er ist durchschaubar. Er ist ehrlich. Er hat keine Geheimnisse und keine Heimlichkeiten. Alles ist offen und transparent vor diesem lebendigen Gott. Und er geht dann nochmal einen Schritt weiter und sagt, ja, ich hoffe, dass ich nicht nur Gott gegenüber offen, aufgeschlagen bin, dass man in mir lesen kann. Was lesen kann? Ja, Gottes, einfach den Charakter Gottes ablesen kann. Ja? Und das wollte Paulus. Er wollte einfach nicht irgendwie mit irgendwelchen Heimlichkeiten so zurückhalten, sagen, okay, na, da habe ich irgendeinen dunklen Fleck in meinem Leben, den möchte ich aber am besten nicht, dass das irgendjemand weiß. Nein, Paulus, er hat gesagt, er ist Gott gegenüber offenbar. Aber er hofft, dass er auch offenbar in dem Gewissen der Zuhörer ist. Dass das Gewissen der Zuhörer einfach auch den Paulus als diesen offenen Menschen sieht, der er wirklich ist. Als einen charaktervollen, zielstrebigen, gottgemäß lebenden, fröhlichen Menschen. Ja, so wie Gott ihn eigentlich haben will. Und dann geht er weiter und sagt, ja, wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unseretwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Also Paulus, er hat es nicht nötig, sich selbst darzustellen. Er hat es nicht nötig zu sagen, Mensch, schaut, was wir da in Lystra erlebt haben, wie wir da Gott verkündigt haben. Da war ich total am Ende, da war ich fertig. Und Gott hat mir die Disziplin gegeben. Was ist so ein Hoch auf seinen Charakter? So, dass er sich selber bejubelt und sagt, Leute, was bin ich für ein toller Kerl? Ihr könnt froh sein, dass ihr mich heute hier als Verkündiger vor euch habt. Und es gibt leider, wenn man in die christliche Welt hineinschaut, es gibt leider immer wieder solche Verkündiger, da wo du denkst, ja, der ist ja schon, also, ein, zwei kleine Stufen unter Jesus. So heilig, so perfekt, so großartig ist er. Und dementsprechend bewundert man auch solche Menschen, bejubelt die. Aber Paulus, er will das nicht. Er hat sich nicht selbst dargestellt. Er hat gesagt, Leute, schaut mich doch an. Ich bin für euch wie ein offenes Buch. Ich muss euch nicht erzählen, was für tolle Taten ich getan habe. Schaut es euch doch selber an. Und dann muss ich nichts weiter erzählen. Und das soll euch herausfordern, mir nachzufolgen. Das soll euch herausfordern, ja, euren Glauben zu leben. Paulus, er lebte seinen Glauben. Und das wollte er, dass die Leute sehen. Genau das wollte er, dass die Menschen den Glauben, den er vorgelebt hat, dass sie das verinnerlichen und dann selbst nachleben. Er wollte ein Beispiel sein, ein Vorbild sein. Und ich sage es euch, wie es ist, jeder von uns hier, die wir hier sitzen, jeder von uns ist ein Vorbild. Entweder ein gutes oder ein schlechtes. Jeder von uns, ob das jetzt der Matthias ist, ob es ich bin, auch der David ist ein Vorbild. Ja? Oder Sina, egal wem ich jetzt so nehme. Wir sind alle Vorbilder in irgendeiner Weise. Wir dienen im Vorbild. Matthias und ich vielleicht eher jetzt hier als Gemeinde, aber David oder Lydia in Bezug auf ihre jüngeren Geschwister. Und so prägt jeder andere Menschen durch sein vorgelebtes Beispiel. Und Paulus, er wollte genau das machen. Er wollte nicht die Leute da, was weiß ich, wachrütteln, sondern er wollte sagen, Leute, ich muss nicht groß reden, schaut euch mein Leben an und dann setzt es einfach um. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Und schaut, dass ihr Jesus, und das Ziel war einfach, dass ihr Jesus im Zentrum ihres Lebens haben und Jesus das Zentrum ihres Lebens auch ausmacht. Denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Denn sei es, dass wir außer uns waren. Also es war nicht nur der Paulus, sondern die, die mit ihm dabei waren. Was heißt das? Habt ihr euch schon mal gehabt, ihr schon mal gesagt, ich bin jetzt außer mir vor Wut? Kennt ihr den Spruch? Oh, weißt, aber Paulus war jetzt nicht wütend, sondern Paulus, er war einfach innerlich so aufgeregt, so bewegt, so energisch, dass er gesagt hat, ja, ich bin außer mir. Und ist in der Art und Weise ist er nachher aufgetreten. Und warum? Für Gott. Weil er für Gott gestritten hat. Er wollte, dass die Zuhörer, dass sie Gott ernst nehmen, dass sie ihm nachfolgen, dass sie ja einfach das, was sie in diesem Wort lesen, dass sie das in ihrem Leben umsetzen, dass sie genau das in ihrem Leben praktizieren. Und das kann einem, wenn man diesen heiligen Gott kennt, als heiligen Gott, wenn man weiß, was ja er von uns erwartet. Und weiß, okay, da sind so viele Menschen, die einfach ganz anders leben. Dann kann das schon mal passieren, dass man da so richtig in Rage gerät. So richtig feurig und keine Ahnung, wie man das jetzt ausdrücken will. Ja, und genau das will er hier ausdrücken, ja. Wenn wir bei euch außer uns waren, dann waren wir das, weil wir ein riesengroßes Anliegen hatten, euch Gott bekannt zu machen. Und wenn wir sanftmütig und ruhig und gelassen, dann waren wir einfach auf eure Seele bedacht, dass sie Ruhe findet in diesem großen, lebendigen Gott. Und dann kommt auch der Grund, warum er so energisch sich auch manches Mal verhalten hat. Denn die Liebe Christi drängt uns. Paulus, der hatte eine unglaubliche Liebesbeziehung zu diesem lebendigen Gott. Er hatte eine unglaubliche Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Und diese Liebe zu diesem Herrn, diese Liebe zu diesem Erlöser, zu dem, was er alles für, einfach auch in dem Bewusstsein, was Jesus für ihn, für uns alle getan hat, das hat ihn nicht mehr in Ruhe gelassen. Und darum könnte man wirklich die Frage stellen, warum Paulus so emotional? Warum wurde Paulus herausfordernd? Warum wurde Paulus deutlich in seinen Ausführungen? Und genau das, einfach weil er diese Liebe zu Jesus hat und einfach wollte, dass die Menschen auch diese Liebe, die Jesus zu uns Menschen hatte und hat, dass sie das begreifen. Und dann obendrein einfach auch noch diese Tatsache, um deutlich zu machen, dass unser altes Leben mit dem Tod Christi gestorben ist. Und das sagt er hier sehr, sehr deutlich. Denn seit dass ich außer mir war, so waren wir es für Gott. Seid das nur Samstagmüttern. Ja, und dann, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist, im Jesus, und somit alle gestorben sind. Jesus, er hat sein Leben für uns gelassen. So, und was erwartet er von uns? Oder im Grunde genommen ist es so, wenn dieser Jesus in mein Herz hineinkommt, wenn dieser Jesus mein Leben bestimmt, was passiert dann? Dann bin ich tot. Ich, dieser Egoist, dieser Egoman Martin Messerer, der ist tot. Der hat nichts mehr zu sagen oder er darf nichts mehr sagen. Aber das Blöde ist, ja, dass immer wieder ich sag mal, dieser Egoman, dieses Verlangen, dieses Geltungsbedürfnis, das ja jeder in sich trägt, dass es immer wieder versucht hochzukommen. Ja? Aber Paulus sagt hier ganz deutlich, ja, so wie er für alle gestorben ist, sind wir ebenso gestorben. Unser alter Mensch, es wird auch gesagt, der alte Adam, da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Der ist tot. Der hat nichts mehr zu sagen. Und das Ganze durch die Liebe Jesu. Paulus ist begeistert von der Liebe Jesu, habe ich gerade schon gesagt. Paulus ist tief bewegt von der Liebe Jesu. Und Paulus ist voller Energie wegen der Liebe Jesu. Energie und Kraft. Liebe Jesu setzt sein Herz in Brand. Ja? Seid ihr schon mal wart ihr schon mal von irgendwas so tief begeistert? So richtig, dass er gedacht, der Mensch, das muss jetzt jeder erfahren. Diese Phasen habe ich ja öfters gehabt, in unterschiedlicher Hinsicht. Auch als ich Jesus damals kennengelernt habe, ja. Aber kennt ihr das, dass er von irgendwas so tief beeindruckt, so tief begeistert war, dass er gesagt hat, Mensch, und wenn ich das nicht loswerden kann, dann denke ich mir, zerreißt es mein Herz. Und genau so ging es Paulus. Er war so begeistert von Jesus, dass er innerlich in Brand gesetzt war. Und nichts anderes konnte als diesen Jesus, diesen lebendigen Gott, zu verkündigen. Aber es hat auch Konsequenzen. Das heißt, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich Jesus lieb habe, dann hat das für mich Konsequenzen. Und das wird im Vers 15 deutlich. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Noch einmal. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben sind. Gestorben und auferweckt worden ist. Christus ist für uns gestorben. Das heißt, damit wir nicht mehr unserem Egoismus frönen. Das heißt auch, damit wir schlechte Gewohnheiten ablegen. Damit wir keine Scherze über andere machen. Wie leicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurer Vergangenheit, wie leicht es einem fällt, ach, schaut er diesen Typen an. Boah. Also mit dem möchte ich nicht tauschen. Mensch, bin ich froh, dass ich nicht so bin wie der. Ich weiß, ob ihr das kennt. Also ich habe solche Phasen schon gehabt, gebe ich ehrlich zu. Und wenn negative Dinge aus der Vergangenheit ablegen, oder vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon passiert, dass wir auf den Gefühlen anderer einfach herumgetrampelt sind. Er möchte, dass wir all diese Dinge ablegen. Warum? Weil wir tot sind. Dieser alte Mensch ist tot. Und er sagt hier, wenn nun der alte Mensch gestorben ist, dann sollen wir ein Leben führen, gottgemäß, christusgemäß. Wir sollen nicht mehr uns selbst leben, uns selbst verwirklichen, was ja ein Modewort ist, was ständig immer wieder aufkommt, sondern Christus leben, unser Leben hingegeben an Jesus Christus leben. Jetzt möchte ich nochmal den Abschnitt lesen, den Matthias vorhin schon mal vorgelesen hat, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind Glieder voneinander. Zürnet und sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, auf das er den Dürftigen mitzuteilen habe. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund, sondern das irgend gut ist zur notwendigen Erbauung. Also nicht schlecht reden, sondern positiv andere ermutigen, auf das dem Hörenden Gnade darreicht. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, das heißt nicht, sündigt nicht, sondern betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander gütig, Gutes tuend, mitleidig, also habt Mitleid mit dem anderen, einander vergebend, dem anderen vergeben, zusprechen oder auch selber Vergebung empfangen, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Da kommen wir aber später noch mal drauf, am Ende von der Predigt. Wenn es hier heißt, das wollte ich jetzt noch ganz kurz einwerfen, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Das heißt nicht sündigen. Betrüben heißt, wenn ich jetzt hier die Bibel lese und ich habe erkannt, das soll ich jetzt praktizieren, das soll ich jetzt umsetzen und dann sage einfach, nö, das will ich aber nicht umsetzen. Der Heilige Geist hat mir deutlich gemacht, das ist ein Wunderpunkt in meinem Leben und ich möchte, dass du das änderst. Und wenn ich mich bewusst dem entgegensetze und störe und nicht umsetze, dann betrübe ich den Heiligen Geist. Das heißt, die Wirkung des Heiligen Geistes geht langsam zurück. Das meint er damit. Ja? Und dass ich aber versiegelt mit dem Heiligen Geist bin und ich deswegen auch diese Ewigkeit erlangen werde, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich in der Ewigkeit ankomme. Aber ich brauche mich dann irgendwann nicht mehr wundern, wenn ich irgendwo den Eindruck habe, Gott redet nicht mehr mit mir. Gott begegnet mir auch in seinem Wort nicht mehr. Weil wenn er mir Dinge klar macht, die ich umsetzen soll und ich tue es nicht, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mir sein Wort nicht mehr wichtig wird. Wenn er durch sein Wort zu mir nicht mehr redet. Beispiel: Leonhard Dobin und David Dischmann. Damals bei den Herrnhuter Brüdergemeinden. Und die hatten von einem Großgrundbesitzer in Indien, das war eine Insel, erfahren, der hatte 2000 oder über 2000 Sklaven aus Afrika und keine Ahnung, wo die überall herkamen. Und dieser Besitzer war ein erklärter Atheist. Der ging sogar so weit und hat gesagt, sollte irgendwann einmal ein Priester oder Prediger, sei es durch ein Schiffbrüchig auf meine Insel angespült werden, dann kommt er in irgendeinem separaten Raum wird so lange gewartet, bis irgendein Schiff kommt und den mitnehmen kann, aber der hat auf Deutsch gesagt, die Klappe zu halten und hat, also ich möchte nicht, dass von diesem Gott, an den er glaubt, dass der hier überhaupt irgendwas verkündigt. Und diese beiden Brüder, die waren von dem so angetan und so bewegt, und ich sagte, das darf doch nicht wahr sein. Das heißt, diese 2000 Sklaven, die sind dazu verdonnert, nie das Evangelium von Jesus zu hören. Und das hat die so innerlich bewegt und haben die gesagt, da müssen wir was tun. Und dann sind die, haben die gesagt, ja, wir machen eins, wir verkaufen uns an diesen Großgrundbesitzer, um dort auf diese Insel zu kommen, um den Menschen dort das Evangelium zu verkündigen. Gesagt, getan, der hat auch den Preis bezahlt, aber dieser Typ, der war so geizig, dass der nicht einmal bereit war, die Überfahrt zu bezahlen. Was haben diese zwei Brüder gemacht? Die haben den Erlös von dem Verkauf von sich selbst, haben sie hergenommen, haben die Überfahrt bezahlt und sind dort auf diese Insel und haben genau diese Sklavenarbeit, wie diese Sklaven gemacht haben, haben die genauso praktiziert und gemacht. Aber was haben die auch gemacht? Die haben dieses kostbare Wort mitgenommen und haben diesen Menschen dort das Evangelium verkündigt. Und ich meine, genau das drückt das aus, was Paulus hier im Vers 15 sagt. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Sie haben im Grunde genommen, so kann man sagen, ihr Leben für Jesus weggeworfen, wenn man es so ausdrücken kann. Natürlich haben sie es nicht weggeworfen. Aber was haben die gemacht? Sie haben das Anliegen, dass diese Menschen das Evangelium von Jesus hören, haben die gesagt gehabt, okay, der eine war Zimmerer und der andere war ein Töpfer. Die hätten durch ihre Arbeit eine Menge Geld verdienen können. Die hätten auch selbstständig sich machen können und sagen können, okay, ich mache da eine Firma, nochmal Firma und so weiter und so fort. Expandieren können. Damals war das auch noch einfacher wie heute. Und hätten vielleicht dann auch Missionare großartig unterstützen können und so weiter und so fort. Die haben gesagt, nee, interessiert uns nicht. Mein Leben gehört Jesus. So, und dann ist mir das egal, ob ich jetzt durch mein Händewerk, also durch mein Handwerk, richtig viel Geld verdienen kann oder nicht. Ich weihe mein Leben Jesus. Mein Leben gehört mir nicht selber. Ich gebe es hin für das Werk Jesu. Genau das drückt das aus, was die beiden hier tun. Was hier im Vers 15 steht. Daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Unser altes Leben will uns immer wieder einholen und das bezeichnet er hier als Fleisch, als, ja, wie soll man sagen, und jeder von uns kennt es, dass man einfach ja, weltliche Vergnügungen einfach nachgeht. Keine Ahnung, das kann unterschiedliche Dinge haben. Wie zum Beispiel, hast du gelogen? Hast du gestohlen? Hast du alle möglichen Mittel gebraucht, um deiner Karriere Vorschub zu leisten? Gehört Fluchen zu deinen Gewohnheiten? Paulus sagt, dass wir zu dieser Art Menschen nicht gehören sollen. Paulus sagt, das soll nicht unser Charakter, unser Klientel sein. Das war Vergangenheit und das soll Vergangenheit bleiben. Und dann eben dieser Vers, daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich bezeichne es immer wie eine Veränderung der DNA. Der geistlichen DNA. Ja? Ist dir eigentlich bewusst, was das bedeutet? Ich habe jetzt da zwei Bilder, die das sehr schön verdeutlichen. Einmal hier eine Raupe, dann diese Verpuppung, also dieser Kokon, und am Ende kommt ein Schmetterling heraus. Oder da ist es noch einmal deutlicher aufgezeigt, quasi diese Raupe und wie dann aus dieser hässlichen Raupe da plötzlich ein richtig wunderschöner Schmetterling wird. Das bedeutet genau dieser Vers 17. Ja. Wo sind wir jetzt nochmal? Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist weg. Diese hässliche Raupe ist weg. Dieser Kokon ist weg. Und dann ist nur noch dieser schöne Schmetterling da. Und das hat Gott in uns bewirkt. Das müsst ihr euch mal geben. Ja. Und das Gleiche, wie ich schon gesagt habe, passiert in uns. Denn Paulus sagt, wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen und alles ist neu. Jesus, er hat unsere geistliche DNA verändert. Jetzt stellt euch vor, da gibt es Verbrecher. Ich habe da vor Jahren mal ein Buch gelesen, vom Knast zur Kanzel, von Wolfgang Dück. Genial. Der Mann, der war echt ein Verbrecher, im Gefängnis gesessen. Und dort hat er sich bekehrt, hat Jesus in seinem Herzen angenommen. Der kam raus aus dem Gefängnis und sein Leben mal völlig auf den Kopf gestellt. Die Leute, die haben gesagt, was ist mit dem passiert? Ja, die ihn vorher kannten, die haben gesagt, ich kenne den nicht mehr wieder. Oder dieser Rocky, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr von dem schon mal was gehört, der vom Kopf bis zur Fußsohle tätowiert war. Also was er alles mitgemacht hat, kaum zu glauben. Also ich muss ehrlich sagen, ich möchte sowas nicht mitleben, was der mitgemacht hat. Aber der hat sich bekehrt, hat sein Leben Jesus geschenkt und jeder, der ihn von früher her kannte, sagte, wir kennen diesen Mann nicht mehr. Der ist völlig anders. Der verhält sich anders. Ja? Jemand, der für den Stehlen und Rauben eine normale Normalität war, denen kannst du in der Gemeinde die Gemeindekasse anvertrauen und da wird nichts fehlen. Der sonst immer wieder mal was mitgehen hätte lassen, zu alten Zeiten, dem kannst du die Gemeindekasse anvertrauen, der wird nichts rausnehmen, weil Gott ihn verändert hat. Und das kann nur passieren, wenn Gott in meiner geistlichen DNA einfach Dinge umgestellt hat, was neu gemacht hat. Christus hat die Voraussetzung geschaffen, dass wir all das Negative aus der Vergangenheit hinter uns lassen können. Und dann heißt es weiter, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete, und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Beispiel, ich war so ein typischer Buttonträger, weiß nicht, ob ihr das kennt. So Button da und da einfach meine Überzeugung nach außen getragen. Und so als Teenager, ne, da habe ich unterschiedliche so Button gehabt. Ne, so. Das eine war Jesus für alle und dann einer war drauf, Jesus versöhnt. Mit dem Kreis drauf. Und eines schönen Abends nach der Arbeit ich mit meinem Chef in der Umkleidekabine und dann irgendwie, der hat seine Brille nicht angehabt und dann schaut er mich so an und fragt, was ist denn das? Und dann schaue ich das so an, kann noch nicht so richtig. Also ich habe es halt einfach dran gemacht, Jesus versöhnt, stimmt ja, alles gut. So, dann schaue ich das an und denke, oh, okay. So, und dann sehe ich, dass eben ein Kreis, nicht rund, sondern quasi unterbrochen war. Und währenddem ich das so angeschaut habe, muss ich sagen, hat mir Gott es einfach einfallen lassen, was ich dazu sagen soll. Und dann sage ich, ja genau, Jesus versöhnt. Und Gott ist auf die Erde gekommen und hat uns erlöst. Und Jesus möchte eben, dass unser Verhältnis, das zerbrochen ist, wie jetzt dieser Kreis, der eben nicht mehr ganz ist, dass das wieder in Ordnung kommt, dass also das Verhältnis wieder in Ordnung kommt und dieser Kreis wieder ganz wird. Aha, so, okay, danke schön, hat sie bedankt für die Erklärung und dann war das Gespräch erstmal beendet. Aber da ist mir genau das bewusst geworden, was es heißt, was Versöhnung bedeutet. Da ist der Kreis ist zerbrochen, das ist kaputt. Und der Kreis ist so einfach nicht als Kreis brauchbar. Aber wenn ich anfange, diesen Kreis, sag ich mal, zu kitten, wieder zusammenzusetzen, dann ist es plötzlich wieder ein Kreis und dann ist das, sagen wir, wie man so sagt, das Verhältnis wieder absolut in Ordnung. Und da heißt es eben, und ich muss dazu sagen, ich hatte als junger Mensch, das sage ich jetzt auch noch, obwohl es, ja, das verdeutlicht es auch, was Versöhnung, was ja, Versöhnung bedeutet. Ich hatte, als ich damals noch ein relativ junger Christ war, in der Gemeinde in Rothenburg, war ein Bruder, ein älterer Bruder, der kam aus einer anderen Gemeinde zu uns, weil das Verhältnis jung und alt recht harmonisch und gut war, auch das Zusammenspiel. Ich kann es nicht sagen, warum, aber irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, der hat mich auf den Kicker. Jedes Mal, wenn ich irgendwas gesagt habe, dann hat er das vor der ganzen versammelten Mannschaft kritisiert. Und das aber nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und ihr könnt euch vorstellen, irgendwann baut sich da so ein richtiger Stress innerlich auf. Und dann denkst du, und es ging dann so weit, dass ich dann beim Abendmahl da gesessen bin und mir gedanklich zurechtgelegt habe, wenn der jetzt wieder irgendwas sagt, wie antworte ich? Dann habe ich mir so richtige Wortgefechte ausgedacht, wie ich jetzt da ihm begegne, wenn er jetzt wieder anfängt. So. Und da dachte ich mir, Martin, was machst du? Das ist ja nicht in Ordnung, das ist Sünde. Habe dann Buße getan über diese Gedanken, die ich da hatte. Aber irgendwann war es so weit, dass ich gesagt habe, ich schaffe das nicht mehr allein. Ich weiß auch nicht, ich wusste jetzt auch nicht, wie ich ihm begegnen soll, weil ich nicht wollte, dass ich plötzlich ausflippe oder sonst irgendwas oder cholerisch reagiere und dann ist ja auch nichts gewonnen. Dann habe ich den Rat der Ältesten gesucht. Wir haben uns dann auch getroffen. Ich habe dann auch ihm gesagt, wo er mich überall verletzt hat. Da stand er da, wie vom Donner getroffen. Ja, Martin, ich habe gar nicht gewusst, dass dich das so verletzt, so wehtut und das tut mir leid und hat sich auch wirklich hat mich um Vergebung gebeten und genau so und dann, als ich dann wieder auf dem Weg nach Haus war, dann war mir klar, jetzt bin ich dran. Er hatte jetzt mich um Verzeihung gebeten und jetzt muss ich ihm vergeben. Und habe dann auch Jesus drum gebeten und gesagt, Jesus, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ihm zu vergeben. Weil es war schon sehr, hat schon sehr weh getan, was er mir da angetan hat. Ja? Und dann habe ich aber erlebt, wie Jesus im Grunde mir das Schwert aus der Hand genommen hat und einfach mir geschenkt hat, dass ich ihm echt vergeben konnte. Und als ich dann die Woche drauf wieder beim Abendmahl saß, mich hat es innerlich, also emotional, so aufgewühlt, ich hätte echt losheulen können. Ich habe gedacht, wow, was, weißt du, dieses Verhältnis, was so durcheinander war, so zerrüttet war, hat Gott wieder gekittet, hat Gott wieder zusammengefügt, hat Gott wieder geheilt, wenn man so sagen will. Ob es jetzt ganz und gar geheilt war, kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest war das Verhältnis wieder intakt. Ich konnte ihm begegnen, ohne ihm innerlich gram zu sein oder innerlich einfach verärgert zu sein. Ja, aber ich wusste, es hat Gott gemacht. Und deswegen hätte ich an dem Mahlfeier, ich hätte wirklich nur noch losheulen können. Und drum sagt er hier auch noch, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Versöhnung. Es ist so wichtig, dass wir versöhnt miteinander durch dieses Leben gehen. Versöhnt erstmal mit Gott. Das ist ganz wichtig. versöhnt untereinander. Ja? Aber was auch wichtig ist, dass wir, wie er hier sagt, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Wir sind Botschafter, die diese frohe Botschaft anderen Menschen bringen müssen und sollen. Diese Botschaft, dass sie sich mit Gott versöhnen lassen sollen. Dass dieses zerrüttete Verhältnis wieder in Ordnung kommt. Und ich fand das, Matthias, ich fand das jetzt echt gut. Wir haben uns zwar nicht abgesprochen, aber das Lied, was du vorhin gesagt hast, das drückt wirklich genau das aus, was dieser Vers hier zum Ausdruck bringt. Ich lese einfach, aber wo wir das gesungen haben, das Lied, ich dachte, wow, genau das drückt es aus. Wie ein Fest nach langer Trauer. Ich kann das sagen, ich hatte eine Trauer hinter mir, ja. Und wie schön ist es, wenn du dann irgendwann wieder fröhlich feiern kannst. Oder ein Feuer in der Nacht, ja, was leuchtet, was die Nacht erhellt, ja, oder wie ein Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht, oder wie ein Brief nach langem Schweigen, wenn du sehnsüchtig auf einen Brief wartest und plötzlich kommt dieser Brief, ja, und dann heißt es, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Dinge, die ja einfach aus einer notvollen Situation plötzlich wieder das Herz höher schlagen lassen, die dann plötzlich wieder Freude in das Leben hineinbringt. Genau das passiert, wenn ein zerrüttetes Verhältnis wieder in Ordnung kommt. Und das habe ich an so manch einer Stelle wirklich erlebt und es ist so, so großartig. Und das kann Gott bewirken. Erstens in dem Verhältnis zu Gott, aber dann in dem Verhältnis untereinander und zueinander. Die Definition möchte ich ganz kurz sagen, nach einem vermeintlichen Unrecht, die wohlwollende und freundliche Beziehung zwischen jemandem und einem anderen wiederherstellen. Ist ein wenig geschraubt gesagt, aber sagt im Grunde immer genau das aus. Gesandt an Christi Stadt. Genau das sind wir. Lasst uns einfach auch den Mut haben, wie es hier sagt, Gesandte an Christi Stadt zu sein. Diese Versöhnung, die wir erfahren haben, hinauszutragen in diese Welt, damit noch viele, viele Menschen genau diese Versöhnung mit Gott, mit Christus erfahren und erleben, wie großartig es ist, ein Leben mit diesem guten, lebendigen, wunderbaren Gott zu führen. Amen.